Ich war mal in einem Jugendzentrum als Praktikant. Das ist jetzt über 15 Jahre her. Und ich kam da wirklich hochmotiviert rein, wollte was machen, hatte Ideen im Kopf, Energie, ja, Antrieb, könnte man sagen. Und dann habe ich was gesehen, relativ schnell. Und zwar, Jugendliche saßen da jeden Mittag an den PCs vom Jugendhaus und haben nur YouTube-Videos geguckt. Jeder so 30 Minuten, dann ist er nochmal raus und dann kam er wieder, hat sich nochmal neu angemeldet, wieder 30 Minuten. Lethargisch. Einfach nur irgendwie, die haben wirklich gar nichts gemacht. Einer nach dem anderen kam da irgendwie rein und alle haben echt das Gleiche gemacht. Blick starr auf den Bildschirm und vielleicht war YouTube da neu und alle fanden es total cool. Kann sein. Aber es gab keine Interaktion, keine wirkliche Energie. Es war wirklich auch eine schlechte Luft da. Keine Gespräche, nur Konsum. Passiv, stumm und im Wesentlichen auch abwesend. Ja, und ich stand da und dachte, das darf so irgendwie nicht sein. Das kann irgendwie nicht alles sein, was die können. Und wir haben uns dann damals hingesetzt und haben überlegt, was kann man da tun? Aus dieser Passivität eine Aktivität machen. Und wir haben ein Internetradio gestartet. Mit einem billigen Mikrofon, mit kostenloser Software, mit einem alten Rechner. Einer hat die Webseite gemacht und plötzlich war da ein Internetradio mit Leben, mit jungen Leuten, Jugendlichen, die da über ihren Stadtteil gesprochen haben und Musik abgespielt haben. Und wir haben dann über die GEMA gesprochen und woher kommt die Musik und wie wird die Musik ausgewählt und was gibt es für Alternativen. Die waren die Macher. Die haben ein Internetradio geschmissen. Und das war für mich damals ein Moment, der schlussendlich auch in der Richtung echt vieles verändert hat. Nicht ein Seminar, nicht eine Professorin oder ein Professor, kein schlaues Buch über Sozialpädagogik oder sonst irgendwas, sondern der Moment vor dem Studium, im Jugendzentrum. Es geht schlussendlich, so habe ich festgestellt, nicht darum, irgendwelche Bildschirme wegzunehmen, sondern ja, es geht darum, was ich da erlebt habe. Dass die Leute, Menschen, Jugendliche, nicht nur Konsumenten sind, sondern Gestalterinnen und Gestalter werden. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Zerhackt und Hochgefahren. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute geht's um den digitalen Kompass für Familien. Ich mache seit, wie gerade schon im Einspieler gesagt, seit wirklich vielen Jahren in diesem Bereich rum, Medienpädagogik, Medienbildung im Wesentlichen. So hat bei mir ganz vieles angefangen mit einem Interesse im Jugendzentrum, wo ich dann später gesagt habe, okay, cool, ich möchte studieren. Eigentlich wollte ich erst Jugendheimerzieher werden, aber dann habe ich mich fürs Studieren entschieden und war dann Sozialarbeiter und war selber medienaffin und das war, also dieses Erlebnis in dem Jugendzentrum war wirklich bleibend. Und schon gleich am Anfang, wo es um irgendein Praktikum dann auch ging, haben wir irgendwie darüber gesprochen, irgendwie Medienpädagogik hier so in der Region, dass es eben nichts gibt und ja, dass man eigentlich was Cooles machen könnte. So war meine Überlegung. Und ich habe dann wir haben dann Media Sozial gegründet. Das war schlussendlich bloß so ein Zusammenschluss. Wir haben überlegt, sollen wir da eine GbR gründen? Wir waren drei Studenten, die alle so ein bisschen medienaffin waren und gesagt haben, hey, Medienpädagogik, das wäre doch irgendwie was Cooles. Hier so in der Region Medienprojekte starten mit sozialen Einrichtungen, haben sogar eine Umfrage gemacht mit Einrichtungen, was wird so gewünscht, was ist so das Thema. Aber man muss sagen, also 15 Jahre, da waren andere Sachen Thema wie heutzutage. Aber es ging schlussendlich immer im Wesentlichen um Medienbildung, Umgang mit diesen ganzen Sachen in jeglichem Couleur. Und so haben wir unterschiedlich, also wir waren Freiberufler, jeder war in seiner Region so ein bisschen tätig und wir kannten uns halt vom Studium und unter dem Label damals haben wir das dann erstmal alles gemacht. Wir haben Visitenkarten gedruckt und haben halt Medienpädagogik gemacht mit Schulen, mit allen möglichen, immer so. Alle waren Sozial- oder angehende Sozialarbeiter und ich fand das cool. Also ich habe das jahrelang gemacht, eigentlich so die längste Zeit. Also war ich Freiberufler und habe eigentlich das gemacht, also dass ich Medienprojekte gemacht habe mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Das waren im Wesentlichen natürlich Kinder und Jugendliche, aber es ging dann auch zu Senioren. Und dann haben wir gemerkt, okay, dass eigentlich Fachkräfte das genauso bräuchten. Fachkräfte selbst haben mir das gesagt, sodass sie oftmals gar nicht verstehen, was wir da so machen. Und das kam dann auch in vielen Reflexionen raus, sodass Medienpädagogik eigentlich total unterschätzt wird oder auch gar nicht so wirklich bei vielen so wirklich bekannt ist. Also man kennt Erlebnispädagogik, man ist da so irgendwo in der Natur und das kennen viele irgendwie die Leute so, die ja gerne eben in der Natur mit verschiedenen Zielgruppen sind. Man kennt es ja auch dann irgendwie so ein bisschen umgebaut zu diesen ganzen Event-Trainings. Das kommt alles so ein bisschen aus der Erlebnispädagogik. Team-Trainings, das Wort habe ich gerade gesucht. Ja, auf jeden Fall fand ich das cool. Also wirklich so hier in der ganzen Region durch die Gegend zu tingeln. Es war so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Manchmal haben wir auch irgendwie einen Flyer irgendwo gemacht oder so irgendwas. Aber es war ziemlich niederschwellig. Und eben dann kam so dieser Bereich, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich Medienbildung. Medienbildung mit Fachkräften. Und Fachkräfte haben jetzt da meistens irgendwie weder Zeit noch irgendwie Lust noch irgendwie mit, keine Ahnung, irgendwas Medienpädagogisches zu machen. Das muss da schlussendlich auch was irgendwie mit ihrem Alltag zu tun haben. Und da ist eher Medienbildung so ein großes Thema. Ja, und es hat sich dann bei uns natürlich dann auch ganz viel im Bereich Medienbildung entwickelt. Ich habe dann später nach dem Bachelor Sozialarbeit habe ich noch Medien- und Bildungsmanagement studiert im Master. Und habe dann aber auch gemerkt, der Master war damals sehr psychologisch aufgebaut, aber also jetzt rückblickend habe ich da sehr viel über Lernformate kennengelernt, also wie muss ich online, aber auch hybrid, wie muss ich, also was steckt da auch wissenschaftlich dahinter, wie funktioniert das alles, wenn man jetzt irgendwas anbietet, wie lernen Menschen schlussendlich, wie kommunizieren Menschen, ganz viel in der Richtung. Ja, und dann stand ich da und habe eben immer noch Medienbildung gemacht im Wesentlichen für unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben dann auch angefangen mit Infrastruktur aufbauen. Die ganze Geschichte, ich will euch jetzt nicht irgendwie meine ganze Litanei meiner Firma irgendwie auch erzählen, aber so bis zu dem Zeitpunkt eben, da kam so ein Switch weg von Medienpädagogik hin zu Medienbildung. Und jetzt sehe ich halt, also ich habe Kinder und habe mir da schon immer gedacht, wie wird es wohl sein, wenn die größer werden? Wie wird da Medienbildung passieren? Und jetzt so im Kindergarten war bei uns im Wesentlichen eigentlich keine Medienbildung. Unsere Tochter war in einem Montessori-Kindergarten. Der war bei uns einfach gerade um die Ecke. Und mein Sohn ist jetzt im Kindergarten, das ist ein katholischer Kindergarten, da ist im Wesentlichen auch nicht wirklich viel mit Medienbildung, eigentlich nichts. Und jetzt war halt bei mir, früher eben, habe ich relativ viel sogar in Kindergärten oder Kitas gemacht, medienpädagogische Frühbildung und nicht immer nur für Fachkräfte, sondern auch, es waren oftmals so Impulsworkshops, was könnten wir tun in der Kita mit Medien, was gäbe es für Ideen. Manche Kitas haben wir auch komplett in der Digitalisierung begleitet, ganz unterschiedlich. Und auf jeden Fall habe ich halt jetzt so bei uns festgestellt, so im Kindergarten war im Wesentlichen hier gar nichts. Also da ging es um Haptik und um Frühstück und um draußen sein und um soziales Lernen. Alles ist cool, aber so das Thema Medienbildung war da kein großartiges Thema. Ja, und dann kam meine Tochter in die Schule, ist jetzt in der 3. Klasse und auch da habe ich mich natürlich gefragt, okay, wie wird jetzt hier in der Grundschule Medienbildung wohl gestaltet werden? Und jetzt bin ich jemand, der, ich beteilige mich gerne, ich bin selten jemand, der einfach nur rummosert und dann irgendwie rummotzt und so haben wir uns dann auch als Eltern gefragt, okay, möchten wir uns da engagieren in der Schule in irgendwas? Also, keine Ahnung, kann man ja immer irgendwie so ein bisschen irgendwo helfen, Elternbeirat oder whatever, was es da so gibt. Und es gibt ja einen Förderverein und gesagt, okay, ich würde, glaube ich, beim Förderverein gerne helfen. Und bin dann gleich irgendwie in der ersten oder zweiten Sitzung, war dann gleich Wahl. Und es gab keinen, der Vorstand, wie immer, natürlich Vorstand werden will. Und ich habe gesagt, naja, okay, mache ich. Und jetzt bin ich da Vorstand im Förderverein. Und habe dadurch natürlich so ein bisschen auf jeden Fall Einblick irgendwie auch, was passiert denn so in diesem Bereich. Und jetzt ist meine Tochter eben so in der dritten Klasse. Und ich merke, im Wesentlichen ist da keine Medienbildung. Und das ist jetzt gar keine Spezialität einer einzelnen Schule. Für mich war es nur interessant. Ich habe zwar früher schon in Schulen gearbeitet und kenne natürlich auch so irgendwie, weiß, wie schwierig es oftmals ist in staatlichen Schulen, so das Thema, es kommt noch ein Thema und keine Lehrer und bla bla bla. Also verstehe das schon. Aber man kann sich natürlich auch als Steckenpferd machen, kann sagen, okay, so jetzt diese Schule hat andere Steckenpferde, Leseförderung und Bewegungsförderung, lauter so Sachen, gesundes Essen, alles ist komplett okay. Aber jetzt geht halt unsere Tochter da halt gerade hin und da sehe ich es halt und stelle halt fest, dieses in der dritten Klasse und die ersten WhatsApp-Anfragen kommen, hey, hast du WhatsApp, hast du ein Smartphone und so weiter. Und wir begleiten, also unsere Tochter wächst hier ja in einer sehr mediendichten Familie natürlich auf. Also wir haben hier echt alles von KI bis Videos, Teleprompter, ein eigenes Studio, Podcast. Also verstehe ich. Also die sieht es natürlich alles so von Anfang an. Und somit kann man ihr das natürlich auch nicht verbieten, sondern wir begleiten das alles schon seit einiger Zeit. Also hat sie ein eigenes Tablet, aber halt keinen Internetanschluss. Also so, sie guckt sich da halt irgendwelche Filme oder Tutorials, jetzt zurzeit extrem viel Bastelzeugs irgendwie an und bastelt es danach. Also so, ist nichts Dramatisches. Guckt allerdings auch dann mal Videos an, wo man sich dann echt schon überlegt, also was geht's denn da? Ist jetzt auch nichts Dramatisches, also nichts ab 18 oder sowas. Aber halt, ja, spielen tut sie im Wesentlichen jetzt nicht so viel, dass man jetzt sagt, okay, also keine Multiplayer, Internet, bla bla, also da nicht. Aber sie ist da schon auf einem guten Weg in diese Richtung. So, und jetzt kommt halt Anfrage WhatsApp. Hey, hast du eine WhatsApp-Nummer? Oder hat dein Papa oder bla 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 und so weiter. Und ich denke mir halt, okay, wo ist jetzt diese digitale Bildung? Also man kann jetzt sagen, naja, das kommt irgendwie in der 13. Klasse. Aber also das Eintrittsalter wird halt nun mal immer jünger. Und also wir sind dann ins Gespräch und ich habe auch gefragt, wie viel haben denn in deiner Klasse schon WhatsApp oder ein Handy? Und sie sagt, na, ich glaube eigentlich jeder mittlerweile. Grob die Hälfte hat WhatsApp untereinander in der Klasse, dritte Klasse. Und jetzt kann man da natürlich aufschreien und kann sagen, boah, Panik und keine Ahnung. Zeitgleich gab es, ist bei uns auf jeden Fall an der Schule oder es gibt es an vielen Schulen, gerade so viele Initiativen da dazu, zum Thema kein Smartphone in der Grundschulzeit, also dass Eltern bewusst darauf verzichten. Und ja, so habe ich dann gemerkt, okay, es ist Bedarf. Also wenn Leute anfangen zu verzichten und zu verbieten, ist der Bedarf mehr als, also und ich sehe natürlich auch den Bedarf, Eltern sind komplett überfordert mit diesem ganzen digitalen Gedöns. Also die Eltern, die ich jetzt so kenne, alle haben WhatsApp, alle haben Insta, alle haben irgendwie alles irgendwo, das was man so kennt, sind in Facebook-Gruppen, die üblichen Verdächtigen. Also wie alt sind die Eltern? Zwischen 20 und 40 oder manchmal so ein alter Knacker wie ich mit 50. Irgendwas so in dem Dreh rum. Also sind die Eltern heutzutage, ist ja okay. Und alle sind natürlich irgendwo privat im digitalen Raum. Von Pinterest zu eBay Kleinanzeigen. Jeder kennt irgendwie eine komische Nische oder nicht eine komische Nische. Jeder hat von irgendwem irgendwas gehört. Aber beruflich nutzen wir das alles nicht. Dann nutzen wir Microsoft Office 365, nutzen Zoom und so weiter. Also das ist so die Medienkompetenzausprägung. Niemand hat einen YouTube-Kanal, niemand macht einen Podcast. Wenn mal jemand einen Podcast macht oder einen eigenen Podcast startet, ist das schon Mr. Oberdigital. So leben die meisten Menschen. Also warum irgendwo was schreiben? Ich konsumiere, scroll, mach, tu, hab vielleicht irgendwo einen Kommentar, geil, yeah, Aperol, Spritz und da geht's irgendwie weiter. Das ist die Welt, in der wir aufwachsen und zeitgleich geht halt irgendwie die Entwicklung von dieser ganzen digitalen Technologie, von diesem ganzen Raum schlussendlich weiter. Jetzt kommt noch KI dazu, KI-Suche, KI-Dies, KI-Des, KI-Bilder, Videos, Avatare, Klone, ganze KI-Welten, KI-gesteuerte Prozesse. Mein Staubsauger ist mit KI, keine Ahnung. Also was ist nicht mit KI? Die Zahnbürste, Tracking-Armbänder. Wir leben in einer digitalen Welt und jetzt kommt da irgendwie halt, kommen die Kinder da in diese digitalen Welten und ja, wo ist die Bildung? Sage ich jetzt erstmal. Und es kommt bestimmt irgendwie die Rektorin oder die Lehrerin und der Lehrer gleich irgendwie und sagt, haha, aber bei uns gibt es hier irgendwie alles so. Also bei uns gibt es irgendwie der geile heiße Scheiß. Und das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es an ganz vielen Schulen, besonders an weiterführenden Schulen eben, total tolle Projekte gibt. Maker-Projekte, Robotik-Projekte, Programmierprojekte und so weiter und so fort. Aber, und hier ein ganz, ganz großes Aber, das sind im Wesentlichen, sind es immer oder fast immer Gymnasien, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, aber nicht jedes Kind ist auf dem Gymnasium oder will aufs Gymnasium. Staatliche Schulen könnte man sagen, da ist es ein absolutes Randthema. Absolut. Da wird das alles so ein bisschen reduziert auf, ich habe eine Tablet-Klasse und eine Medien-AG und dann ist das alles ausreichend. Und dann sehen wir aber auch auf der anderen Seite, sehen wir Gefahren. Und das ist ja auch, also so hat bei mir schlussendlich alles angefangen, mit einem großen Workshop, so wurde ich so ein bisschen sensibilisiert, weil sich ein Mädchen schlussendlich umgebracht hatte, aufgrund von Cybermobbing, es wurden irgendwelche Bilder irgendwo oder ein Video wurde damals hochgeladen, auch schon ewig her. Aber das ging dann wirklich, die war komplett durch und war dann in der ganzen Stadt bekannt, es war wirklich schrecklich und da ist die Schule damals sensibilisiert worden durch so einen Extremfall. Und die haben natürlich, also vor 15 Jahren muss man am Händering nach irgendwem gesucht, der sich über irgendwas auskennt. Und da stand ich dann da mit einer jungen Sozialarbeiterin, ich als junger Sozialarbeiter, Medien und dann irgendwie eine Klasse, die alle vor der Panik waren. Aber eben, natürlich hat sich die Zeit weiterentwickelt, aber und wir sehen viele Initiativen. Wir sehen ganz viele, gerade vom Bund, vom Land, von allen möglichen, von irgendwelchen anderen Stellen, die von Bund und Land und EU oder so irgendwas finanziert werden. ClickSafe, Medienbildung.com und so weiter, wie sie alle heißen. Also es gibt richtig geiles Zeugs, aber ich sage jetzt mal so, hier auf dem Dorf kommt da davon gar nichts an. Also ich hatte jetzt eben auch immer wieder so Diskussionen, gerade irgendwie auch in meiner Funktion irgendwie als Vorstand, wo ich dann kritisiert habe und gesagt, ihr habt ja nicht mal Auslagematerial da. Also ich kann das gerne bestellen, aber wenn da kein Auftrag kommt, also ich habe das da, also ich habe schon mehrfach solches Material hier fürs Landratsamt oder für wen auch immer irgendwie bestellt, wenn die sagen, hey, wir hätten es gerne in Papierform, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Und oftmals ist dann halt, so erlebe ich das hier, ist halt dann irgendwie so ein bisschen Revierkampf. Ja, und wir machen ja doch und bla bla bla. Man versucht irgendwie das Gesicht zu verlieren, nicht das Gesicht zu verlieren. Und sobald irgendwo der Name Bildung draufsteht, ist dann sowieso, da ist dann die Schule zuständig. Und ich stelle dann bloß so immer so die Frage, naja, ich weiß natürlich, es gibt kein Unterrichtsfach digitale Bildung. Obwohl ich denke, dass es das meines Erachtens geben sollte, genauso vom Level oder nicht vom Level, sondern von der Wertigkeit her mindestens genauso wertig wie Geschichte. Es muss vielleicht nicht unbedingt ein Hauptfach sein, aber auf jeden Fall, ich würde das Fach Zukunft, wie gesagt, habe ich schon mal irgendwo erzählt, das Fach Zukunft nennen, weil wen interessiert Geschichte, ist ja auch ganz cool, irgendwas über die Pyramiden, Römer und wen auch immer irgendwie zu erfahren, aber wäre doch auch irgendwie ziemlich cool, irgendwie zu gucken, wie man die Zukunft gestalten könnte. Und die Zukunft wird halt nicht nur mit Mathe und irgendwelchen MINT-Fächern gestaltet, sondern halt irgendwie in Leuten, die sich besonders im digitalen Raum halt auskennen. Und wenn man sich halt auch die Statistiken anguckt, wie sieht es um die Medienkompetenz in Deutschland aus, da sehe ich zwar die letzten Jahre einen Anstieg von der Gerätenutzung, aber nicht einen Anstieg von der Kompetenzbildung. Und das ist dem geschuldet, dass es A, die eine Schule auf die nächste schiebt und wenn die Schulen fertig sind, dann schieben es die Ausbildungsbetriebe und die Hochschulen an die unteren weiter. Also irgendwer soll es machen, niemand macht's und am Ende steht man halt dann da und es ist bei vielen Dingen so. Also man hat oftmals in Ausbildung oftmals ein bisschen komische Prioritäten. Es gibt halt auch eine Fachfülle, das verstehe ich auch, dass man natürlich, also jetzt gerade im Curriculum, keine Ahnung von irgendwas. Also ich hatte es ja jetzt erst, das machen da irgendwie Sozialwirtinnen und Sozialwirte, machen da nebenbei irgendwie eine Ausbildung, sind voll angestellt, machen eine Ausbildung und jetzt komme ich, knilch da an und mache 2 Tage Seminar und die sind nach den 2 Tagen sichtlich irgendwie überfahren wie vom Panzer. Sagen, super, ich merke, es ist total wichtig, aber ja, also wir sehen, wir sind kein digital kompetentes Land, obwohl wir schon regelmäßig immer wieder auch Handlungsempfehlungen oder was bedeutet das, was bedeuten diese Schlüsselkompetenzen, was bedeutet Sozialkompetenz, Mathekompetenz, also wir wissen das alles. Nur bei eben der Digitalkompetenz, da sagen wir, wir wissen es zwar, wir machen halt nichts. Also das ist schlussendlich irgendwie der Handlungsstrang so bei ganz vielen. Und was ich halt merke, ganz viele verlieren wirklich so ihren Kompass, ihre Richtung im digitalen Raum. Und man muss sich dann auch nicht wundern, auch schon bei Jugendlichen oder Kindern, dass die, wenn die von ihren Eltern, die ihre ersten Sozialisationspartner sind, vorgelebt kriegen, das ist alles, also ich hänge die ganze Zeit nur am Handy, mache alles bloß am Handy und unterm Strich, ja, schaffe ich aber nichts am Handy. Also ich sage jetzt nicht, dass man da irgendwie handwerklich was tun müsste, sondern wenn es halt bloß ums Konsumieren geht, dann erleben die Kinder halt auch nur Konsumieren. Zum Beispiel bei uns erleben die Kinder halt sehr viel Produzieren. Auch konsumieren, aber sehr viel produzieren. Also der Papa ist am Livestream, macht dies, macht jenes, am Podcasten, am Kamera dabei und pipapo. Und ich merke, meine Tochter ist es halt 8, 9, seit gestern. Die will halt jetzt auch irgendwie filmen und machen und tun und hat jetzt zu ihrem 9. Geburtstag von mir eine kleine Drohne geschenkt gekriegt. Wir sind jetzt ein paar Mal geflogen, die fliegt schon seit einem Jahr oder sowas. Immer wieder mal, wenn wir fliegen oder wenn wir da irgendwo Drohne fliegen, will sie ausprobieren und darf halt dann mit so Schutzgerät außenrum, also so Flügelschutz und mit mir nebendran und Maximalhöhe 30 Meter vorab eingestellt, dann kann die da doch rumfliegen, irgendwo auf freiem Felde und kann da ein bisschen üben und kann Spaß dabei haben. Hat sie früher schon gemacht, auf dem Spielplatz, ist sie dann mit der Drohne irgendwie rumgeflogen und why not? Also, was ist da dran schlimm? Andere sitzen gerne auf dem Traktor, das sitzt sie übrigens auch gerne. Aber ich will nur sagen, also man kann Menschen begleiten im Tun. Und wir sind immer noch so bei dem, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass ich im Jugendzentrum eben diese Passivität wahrgenommen habe. Und jetzt stehe ich halt da oder standen wir da, so auch als Familie, wo wir überlegt haben, okay, Was ist jetzt hier mit Medienbildung? Also im Wesentlichen, also wir sind da irgendwie mit einigen Leuten natürlich befreundet und auch die sagen, okay, also es nimmt, ich sage es nicht Ausmaße an, aber es geht um Bildschirmzeiten, es geht um dies und jenes, also die Klassiker. Also und Panik und nimmt oder wir verbieten alles oder wir verzichten, es wird dann alles auf ein freiwilliger Verzicht geschoben. Und dann steht dann irgendwie ein 9-jähriges Kind da und sagt, ja klar, ich verzichte total gerne auf alles, was die anderen Spaß, also an Spaß empfinden. Und also, es ist ja eine Illusion. Also heutzutage in Deutschland, in so einer digitalisierten Gesellschaft, zu sagen, ich verzichte jetzt hier irgendwie auf ein Smartphone. Weil, also wenn es die Eltern, wenn die Kinder verzichten, müssen halt die Eltern auch drauf verzichten, weil, also ich kann ja da nicht irgendwie mit meinem Smartphone irgendwie daheim stehen und dann irgendwie mein Netflix oder mein Pipapo oder mein Kindle. Also wenn, dann alle. Also das wäre ja das Gleiche, wenn ich irgendwie, wenn die Eltern sagen, ja, hier wird nicht geraucht und selber paffe ich mir da irgendwie einen ab. Also da mache ich mir, also was bin ich dann irgendwie für eine Autoritätsperson, einen, der einen an der Pfanne hat? Ehrlich gesagt, also ich sag's ehrlich, das ist nicht authentisch. So finde ich auf jeden Fall. So, jetzt stehen wir da und haben, es sind unsere Kinder in der Schule oder im Kindergarten und wir sehen irgendwie, wenn ich dann eben google oder dann eben auch von verschiedenen Schulen dann einfach, wenn ich frage, wie sieht's denn bei Ihnen aus mit Medienbildung? Also ich weiß noch, unser ganz erstes Gespräch, das war im Waldorf-Kindergarten, weiß ich noch, als unsere Tochter 2 war, weil der Waldorf-Kindergarten war war noch näher. Und ich mir dachte, hey, cool, der Waldorf-Kindergarten. Und dann habe ich bloß gefragt, wie es aussieht mit Medienbildung. Und da war ich gleich der Feind. Also das war, obwohl ich echt voll pro Antro bin und ich mag die auch. Aber da war die ein, also die war, nein, das gibt's bei uns nicht. Und okay, alles klar. Ja. Jetzt bei der Schule ist halt auch, also wenn man hier so guckt, was wird hier angeboten, was machen die, also wie werden die fit gemacht, wie werden die kompetent gemacht, weil die sind halt normal, Kinder sind in der Schule und man muss sagen, Kinder sind eine vulnerable Gruppe, deswegen sind sie permanent, bis sie 18 sind, in verschiedenen analogen Schutzräumen, wie Schule ist ja ein Schutzraum, aber für den digitalen Raum, da sagt man ja, du mach halt mal, also mach halt mal Insta oder guck mal, so mach ich Insta und hey, bitte nicht auf, keine Ahnung, alles, was mit Brüsten zu tun hat oder alles, was mit wem auch immer. Also ihr versteht, das ist alles Hanebüchen, was wir hier tun. Wenn wir so Mathe beibringen würden, wenn wir so Deutsch beibringen, halt du, hey, guck mal, hey, hier ein Buch, Buchstaben, hey, guck einfach mal, probier mal, hier, probier's mal mit der Schrift, probier's mal mit der Sprache, probier's mal rechnen, hey, du, mach doch einfach mal. Was ist ein Meter? Was ist ein Dreisatz? Hey, Dreisatz. Also, jetzt fangen wir erstmal beim Kaffeesatz an. Also, ihr versteht, das ist alles so lächerlich, was wir hier tun. Das ist der absolute blanke Hohn. Und deswegen sehe ich, also, wenn ich, die werden alle groß und die werden alle 18, die werden alle eine Ausbildung, ein Studium oder sonst irgendwas machen. Aber sie werden definitiv mit dem, was sie da kriegen in der Schule, nicht digital kompetent. Das alles, was die Schule macht, und da bin ich ganz ehrlich, bis zum hohen Alter, wenn die Leute nachher aus dem 18 rauskommen, ist nice to have. Das ist alles so ein bisschen Robotik und bla bla bla. Aber also ich sehe es ja, ganz ehrlich, bei vielen 18-Jährigen, die jetzt hier fertig sind und ich da mal frag, also was habt ihr, also neulich erst habe ich einen gefragt, der fängt jetzt an studieren, ist also jetzt quasi im Abi oder ist fertig mit dem Abi oder so irgendwas, schreibt Abi, wir haben da beim Umzug geholfen und hab den dann auch über so digitales Zeugs so gefragt und er sagt, ja, ihn hat's nie interessiert, und das sei ja schon, aber unabhängig vom Interesse, Mathe hat mich auch nie interessiert und ich muss 12 Jahre lernen, wie sieht's aus? Und er sagt, nee, im Endeffekt haben die gar nichts gelernt. Also Präsentationen machen und ein bisschen Recherche und dann eben in den höheren Klassen nachher Robotik oder für die Leute, die halt dann irgendwie so ein LK oder sonst irgendwas gemacht haben, so ein, also nix, unterm Strich nix. Wenn man sieht, was Digitalkompetenz heutzutage bedeutet und digitale Kompetenz ist eine Schlüsselkompetenz, wie Sozialkompetenz. Es ist eine Kompetenz, die wir brauchen als Bürgerinnen und Bürger, um in unserer Gesellschaft voranzukommen. Ganz einfach, weil selbst der Thermomix funktioniert mittlerweile mit wahrscheinlich sogar mit KI und WLAN und allem drum und dran. Und wenn ich sage, hey du, nee, ist nicht, dann mache ich halt mit dem Spiel nicht mit. Und natürlich kann ich auch weiter mit meiner Gusseisenpfanne kochen. Alles cool. Und kann sagen, hey, ich bin hier voll einer auf Nature. Aber ich denke, wir vertun hier eine enorme Chance, nicht nur unsere Kinder, sondern auch an sich unsere Mitmenschen auszubilden. Ja, und das ist der Grund, warum wir schlussendlich auch Zendit so gegründet haben, wie wir es gegründet haben, als Zentrum für digitale Teilhabe. Wir denken, dass es da ganz viel Bildung braucht. Wir haben dann einen eigenen Campus, wo es natürlich auch um Bildung der Digitalkompetenz geht, um Ausbildung von Digitalkompetenz in allen jeglichen Couleur. Das alles ist orientiert am EU-Standard, DICOMP 3.0. Das ist schon öfters auch erzählt. Das ist ein EU-Rahmenwerk, ähnlich wie Sozialkompetenz ist da aufgeschlüsselt. Was braucht es in unserer Gesellschaft, in der EU, um durchzukommen, um aktiv zu sein, von Recherchekompetenzen bis Erkennen von Fake News, bla bla bla. Also da gibt es jetzt keine Skala, so jetzt bin ich digital kompetent, sondern es sind einfach ja Fertigkeiten, die man da erlernen kann oder sollte. Eben, Jetzt gibt es diesen Campus und wir sehen natürlich, wir haben diesen Campus im Wesentlichen zugeschnitten für Fachkräfte. Also für Fachkräfte, für im Wesentlichen für Selbstständige, für kleine Teams, Leute aus dem sozialen Bereich, die, keine Ahnung, nebenberuflich tätig sind. Dazu haben wir Infrastruktur, also wir haben eine sichere Kommunikationsoberfläche für ihre Klienten dann und wir haben eben diesen Campus, wo die Leute sich gleichzeitig noch ausbilden können. So, und wer da natürlich, für wen das ziemlich unattraktiv ist, ist für Kinder und Jugendliche. Die haben keinen Bock, sich jetzt da in irgendeinen blöden Digitalcampus zu begeben und zu sagen, okay, noch, das klingt ja alles wie wieder will lernen. Also, ich mache schon irgendwie genug. So, und ja, dann war eben vor kurzem die Situation, wo mich eben, es war eben diese Situation, dass ich eben wahrnehme, dass meine Tochter eben zunehmend konfrontiert ist, sage ich jetzt einfach mal, nicht nur jetzt auch hier zu Hause, sondern jetzt eben diese wirklich simple oder banale Frage, hast du eine WhatsApp-Nummer? Und sie ist dann eben, wenn sie sagt, okay, die Hälfte der Klasse ist auf WhatsApp, heißt die andere Hälfte inklusive ihr ist nicht auf WhatsApp. Okay. Und dann sind sie verschiedene, und meine Tochter kennt sich wirklich sogar in Messengern aus, sagt dann, ja, Schildi-Chat und Fluffy-Chat und hat dann abgefragt in der Klasse und die alle, hä, what, was für, was? Und dann hat die dann wieder zu den Eltern und mehr Fragen als Antworten, also irgendwie, was für ein Messenger? Wie tauschen die sich aus? Und ich habe dann gefragt, was wollt ihr denn? Einfach so schreiben oder wollt ihr Video sprechen? Ja, so alles so. Aber eben, sie will auch kein WhatsApp. Ich habe ihr erklärt, wieso kein WhatsApp oder wieso WhatsApp für Kinder nicht so gut ist. Und sie hat dann auch gesagt, oh ja, sie will das eben nicht. Und ich habe ihr dann erzählt, eben, wir haben ja hier von der Firma einen eigenen Messenger, das gleiche wie WhatsApp. Bloß halt eben, dass es unseres ist und da auch niemand reingucken kann und man dann auch, keine Ahnung, lustige Sachen über jemand schreiben darf oder keine Ahnung, whatever. Also nichts Böses, sondern einfach, okay, hier ist ein Schutzraum, hier ist niemand von außen. Jetzt ist das die Lösung. Nee, das ist sicherlich nicht die Lösung, aber das war halt jetzt erstmal so mein erster Impuls und dann habe ich so gemerkt, okay, es geht eigentlich, es geht im Wesentlichen gar nicht jetzt nur darum, irgendwie der Feuerlöscher irgendwie wie immer zu sein. Und das war ich eben in der Vergangenheit ganz oft, angefangen mit diesem Cybermobbing-Anfang, wo ziemlich heftig war. Aber es macht viel mehr Spaß, Menschen einfach auch mit einem Impuls auch mit Impulsen auch zu begleiten. Und so habe ich mich hingesetzt und das ist das Coole heutzutage, man muss sich nicht mehr nur alleine hinsetzen, sondern man kann seine ganzen alten Dokumente, die man da irgendwie die ganzen 10 Jahre zusammengesammelt hat, kann man nehmen und kann sie entweder wieder alle lesen oder man kann sie mit KI zusammen bearbeiten und kann sagen, okay, guck mal, das ist das, was ich bisher alles gemacht habe. Das macht mir alles Spaß. Das kam total gut an. Das war der Workshop, wo die Kinder ein richtiges Leuchten in den Augen hatten. Das hier war total schrecklich. Das hier war gut gemeint und gut finanziert, aber ja, einfach, das war bloß was fürs Papier. Und so bin ich wirklich 15 Jahre Medienpädagogik durchgegangen mit KI. Habe alles zusammengesammelt und das Interessante war, ich habe meine ganzen alten Unterlagen auf Festplatten. Also wenn eine Festplatte voll ist, dann lösche ich die nicht, sondern ich kaufe mir dann eine neue Festplatte, baue die aus und dann habe ich das auf einer Festplatte. Und so sind die bei mir, so ein ganzer Stapel jetzt von 15 Jahren zusammengekommen mit allem drum und dran. Eben, nichts wird gelöscht. Das, also außer solche was gelöscht werden, aber das ist alles im Wesentlichen Zeugs von mir. Und ja, dann habe ich, wie lange ging das? Ich glaube, ein Wochenende. Und das fand ich total cool. Ich wollte das alles nicht mit ChatGPT oder so irgendwas machen, sondern ich habe mir da gerade so eine lokale KI gebaut. Also da kann man sich quasi das ChatGPT auf den PC runterladen und auch ohne Internetanbindung durchforstet es dann quasi die PDFs oder was auch immer, was man da hat, oder PowerPoint oder Word-Dokumente. Es kann das alles lesen. Es dauert bei diesen lokalen Modellen, wenn man das dann auf so einen kleinen Büro-PC runterlädt. Das dauert natürlich viel länger, wie wenn man das jetzt irgendwie in die Cloud lädt und da so ein Power-Google-Dings da irgendwie das Ding bearbeitet. Aber ich hatte ja Zeit. Und so lief das, ohne Scheiß, 3 Tage. 3 Tage hat das meine, ich weiß nicht wie viel, es waren das keine Gigabyte, es waren halt brutal viele PDFs und ich weiß noch, PowerPoints waren es brutal viele. Ideen, Notizen, ja, alles, was ich so gefunden habe, kam da rein. Und es wurde dann von der KI, das war total geil, das haben wir vorab gemacht, also hat er mir das empfohlen, so ein internes Ranking zu machen, also was ist wichtig, was ist, also nach was für Kriterien, was ist zeitaktuell auch. Und habe noch ein paar eigene Ideen mit eingebaut, so was irgendwie, was ich zum Beispiel gerne mache. Und schlussendlich kam dann raus ein Kompass. Ein digitaler Kompass mit 12 verschiedenen Modulen. Also ich sage jetzt nicht, der kam jetzt irgendwie aus der KI dann raus, sondern das gab dann noch mehrere Schritte da danach. Aber das alles wurde eben ohne ChatGPT, sondern wirklich mit einer lokalen KI namens Gemma 4. Gemma 4 ist zwar auch von Google, aber man kann das kostenfrei runterladen, kann das nutzen und es hat auch keine Anbindung mehr an Google, sondern eben man kann das komplett mit abgestöpseltem PC machen. Also Strom sollte natürlich dran sein, aber sonst nix. Ja, und dann haben wir das, hatte ich ein Konzept und habe das dann noch weiter verfeinert und habe dann da dran rumgeschrieben. Also ich hatte einfach nur quasi ein Textdokument und habe dann irgendwie dran rumgebastelt. Ja, das sollte, so sollte. Und dann kam echt so ein cooler Flow, auch wieder mit KI, allerdings dann mit einer Cloud-KI und zwar mit einer europäischen KI, Mistral heißt die, dass man auch kein ChatGPT, also es waren keine personenbezogenen Daten und gar nichts, aber ich wollte das einfach mal mit europäisch und lokal so testen. Da gibt es richtig kraftvolle KIs, also die aus von Mistral sind richtig gut, ähnlich ChatGPT. Und dann habe ich so ein richtiges aus einem Konzept ein Programm entwickelt oder entwickeln lassen mit dem. Also es war wirklich ein Nachmittag, haben wir dann wirklich so hin und her geschrieben, dies, jenes, so möchte ich es, das sollte. Haben natürlich für alles gab es schon wissenschaftlich die Basis. Also ich habe für vieles ja auch früher, also ich hatte für alles irgendwie alles. Was, also, das ist das Coole, wenn man nichts wegschmeißt und so über die Jahre sich so ein digitales, zwar ist es zwar Kraut und Rüben, sieht echt schrecklich aus, halt auf Festplatten, aber wenn man sich so ein Archiv anschafft, hat man schon was davon. Also mittlerweile sind es, ich habe es neulich gemessen, sind es über 16 Terabyte an Daten aus der Vergangenheit. 2 Festplatten, das waren 400 Gigabyte jeweils, gehen nicht mehr, die sind, glaube ich, echt zu alt, aber ansonsten geht es alles noch. Also, why not? Wenn man Freiberufler ist, kann man sich ja alles wirklich cool dahin speichern. Ja, dann hatte ich das Konzept und ich habe mir überlegt, okay, jetzt können wir eigentlich noch weitermachen. Komm, wir machen jetzt eine Webseite daraus und zwar so eine typische Landingpage, so eine Webseite. Und für alle die jetzt die Videoversion hier gerade angucken, die sehen die Webseite jetzt schon vor sich. Und da steht jetzt eben oben drüber, Start, Programm, Konzept, über uns, Preise, FAQ, Kontakt, Kanäle, Mark, Platzanfragen, also so im Menü oben. Wir haben, oder ich habe auch mit KI ein Logo entworfen, da dazu, ein eigenes. Und ja, raus kam schlussendlich, weil ich will euch jetzt gar nicht so auf die Folter spannen, ein digitaler Kompass für Familien und zwar 12 Einzelevents in den Schulferien jeweils. Für Eltern und Kinder gemeinsam, also kein, ich gebe mal meine Tochter oder meinen Sohn ab und der soll dann mal ein bisschen was lernen, sondern es ist ein gemeinsames Event. Nervt wahrscheinlich einige Eltern wieder an, sagen, ey, was? Ihr habt da keine Zeit, aber so ist es halt. Und es ist nicht kostenfrei, sondern es ist ein Bezahlangebot. Will es auch von niemandem fördern lassen oder jemand kann das natürlich buchen und dann seiner Zielgruppe zur Verfügung stellen, aber im Wesentlichen ist es jetzt kein staatliches, städtisches oder sonst irgendwas Programm, sondern es ist ein ganz normaler Servicebildung. Und wir können uns das ja mal so ein bisschen angucken, ich kann einfach mal die Webseite durchgehen. Es sind, wie gesagt, 12 Einzelevents. 12 Einzelevents. Zu jedem Event gibt es ein Handbuch. Das haben wir schon erstellt. Also das ist, also das müssen Sie sich jetzt nicht vorstellen, als würde ihr hier den pro Event ein Brockhaus kriegen. Also das ist ein kleines Handbuch, wo es im Wesentlichen um das Thema geht. Auch nochmal mit Links dazu, QR-Codes und allem drum und dran. Es gibt für jedes Event ein Zertifikat von uns. Und ihr bekommt für jedes Event einen Zugang zu unserem Lerncampus, den ich vorher angesprochen habe. Der ist eigentlich im Wesentlichen für Eltern. Also die sagen, okay, cool, ich will da echt noch ein bisschen mehr Know-how. Ich weiß nicht, ob die Kinder da irgendwie Bock haben auf sowas. Ich denke mal eher nicht. Ja, um was geht es? Was sind so die Themen? Ich habe es hier so geschrieben. Alles ist nach dem DICComp EU 3.0 Standard konzipiert. Der ist letztes Jahr im Dezember rausgekommen. Wenn ihr das alles mal angucken wollt, während ihr den Podcast hier anhört oder anguckt, ihr geht einfach auf medienbildung-ravensburg, Ravensburg mit V.de, dort findet ihr das alles. Also, hier nochmal keine Kinder allein, nur Eltern und Kinder zusammen, aktive Medienarbeit und Erlebnispädagogik. Und das war mir ganz wichtig, dass wir hier nicht irgendwo drin sitzen und im Wesentlichen ja so ein bisschen Frontalunterricht machen, theoretisch über irgendwas, sondern dass wir wirklich so sukzessive oder pro Event Sachen draußen machen. Also alles davon kann man draußen machen. Wir brauchen heutzutage im Wesentlichen nichts dazu, außer ein Smartphone für das Ganze, für die ganzen Events. Alles andere stellen wir. Also ein Event ist zum Beispiel Drohne fliegen. Also niemand braucht da eine Drohne, kann natürlich seine eigene Drohne mitbringen, aber muss man jetzt nicht unbedingt. Ja, also ich denke, dass es hier, besonders hier in der Region draußen, total viele Möglichkeiten gibt, hier Medienpädagogik zu erlernen. Gerade auch zum, wir haben so ein Quiz entwickelt oder so eine Reise hier. Hier gibt es so einen angrenzend so einen kleinen Wanderweg, Wald. Waldwanderweg, so muss man sagen, Wanderweg, Wald, Blödsinn. Waldwanderweg, so ein kleiner Rundkurs, da kann man wirklich super cool das Thema Fake News, also entdecken, also indem man einfach jetzt nicht da durchläuft und irgendwas liest, sondern indem man was entdeckt, muss man natürlich vorher abstecken und gestalten, also so einen kleinen Parcours, aber ist total cool. Wir sind von den Inhalten sind wir im Wesentlichen mal, so können wir mal durchgehen. Also das erste Event ist, ich bin ein YouTuber. Das ist ein Thema, was mich auch selber schon echt lange beschäftigt. Ich war früher in einem Projekt zum Thema Übergang Schule-Beruf. Und auch bis heute zieht sich das Teil, das Thema, also jetzt nicht unbedingt YouTuber, Instagrammer, Influencer, Beauty-Star, whatever, also irgendwas Digitales. Wie funktioniert das? Worauf muss man da achten? Ist es möglich? Wie können einen die Eltern unterstützen, ohne dass man da jetzt gleich zum Hornochsen wird? Dann ein ebenso wichtiges Thema, wo ich allerdings bisher noch nie so jetzt auch leider echt so gesehen habe, und zwar meine Schutzidentität sicher im Netz. Und zwar, vielleicht kennen das eher so die Älteren unter euch. Früher im Internet hat man im Wesentlichen nie mit seinem Klarnamen geschrieben. Da war man dann irgendwie, keine Ahnung, Biene 23 oder keine Ahnung, irgendwelche oder Star Invader 15 oder irgendwas in der Art. Also den eigenen Namen hat man, wollte das niemand. Das war irgendwie gerade in Foren und also noch vor Social Media. Und dann eben kam Social Media und mit Social Media kam die Klarnamenpflicht und das ergibt häufig echt Probleme und von dem her kamen wir wieder so auf die Idee, back to the roots, zu sagen, hey, es wäre eigentlich auch wichtig, dass sich Kinder eine Art Schutzidentität, also so eine Art, jetzt nicht ein Avatar, sondern eher, keine Ahnung, das könnte man vielleicht irgendwie von, wenn man in so ein Schutzprogramm von der Polizei genommen wird und so, da gibt es irgendwie so eine Tarnidentität, sowas. Also das muss man jetzt gar nicht so groß aufbausen, aber man kann das sehr schön spielerisch machen, dass man sagt, das hier ist wie so ein Schild vor dir. Gib nicht deinen richtigen Namen an, sondern hier, du bist jetzt ab sofort bist du Space Einhorn 53 oder so irgendwas oder ohne Zahl. Und das begleitet dich und so weiter. Also bei Foren, beim Login, beim E-Mail und so weiter und so fort, nie deinen richtigen Namen. Wenn es dann um die Bewerbung geht, können wir dann später nochmal anders drauf gucken. Aber so in der Kindheit, Jugend, hey, nutz nicht deinen richtigen Namen. Das hier, das Thema Schutzidentität, ist nicht nur ein lustiges Thema oder spannendes Thema, sondern es ist ein wichtiges Thema, weil es auch viele rechtliche Geschichten klärt, besonders für Eltern. wenn es um Identität und WhatsApp und so weiter geht, geht es um SIM-Karten. Und wenn es um SIM-Karten geht für Smartphones, geht es auch um Personalausweise. Ist es der Personalausweis von meiner Tochter, von mir, bin ich geschäftsfähig und so weiter und so fort. Also all das geht's, um das geht's in diesem Ding. Das alles kann man auch eben draußen machen. Wir haben so ein kleines Detektivspiel da vorbereitet. Was verrät mein digitaler Fußabdruck? Dann Streamer in Real Life, live sein mit Haltung, kommt auch immer mehr, besonders bei Kindern und Jugendlichen, kommt so, schwappt so ein bisschen auch aus China, USA zu uns rüber. Der Live-Trend, aber es macht, also ist auch eine coole Geschichte. Man kann sehr viel über Live ja auch managen. Ja, also streamen können wir, wunderbar, das ist kein Problem. Ich mag das, hauptsächlich, um auch so dieses ganze KI-generierte Zeugs irgendwie vorzubeugen. Live ist einfach sehr nah, sehr wenig mit KI. Und von dem her ist es ein Thema, also besonders bei Jugendlichen. Dann haben wir uns noch so ein paar kreative Geschichten ausgedacht, wie Meme-Kultur kennt ja, also ist bei Jugendlichen nicht immer so ein Thema, aber auch digitale Kreativität. Wie können wir Bilder machen? Wie können wir das auch einsetzen? Also digitale Kunst ist ein großes Thema. Dann geht es um Fake News. Es geht um Musik machen mit KI im Wesentlichen. Es gibt da ein paar sehr coole Open Source und ethisch unzweifelhafte KI, Open Source KIs, die man da nutzen kann. Also es ist nicht nur, wo jetzt das GEMA-pflichtige Zeugs abgegrast wird, sondern wo man sich wirklich überlegen kann, hey cool, ich mache da so ein bisschen elektronische Musik, ein paar Loops oder sonst irgendwas. Also ist total, ich finde es total spannend. Dann mein Lieblingsbereich oder einer meiner Lieblingsbereiche, Retro-Gaming. Und zwar, warum alte Spiele unsterblich sind, ist wirklich cool. Haben wir auch unsere Kinder davon so ein bisschen infiziert, alte Spiele wieder zu spielen. Die sind einfach ohne Werbung, ohne In-App-Käufe, ohne bla bla bla. Sie sind genauso cool im Wesentlichen. Also unsere Kinder lieben es, noch das alte Super Mario Kart irgendwie zu spielen. Darum wird es gehen in einer eigenen Session rund um Spiele und dann auch das Thema KI verstehen, Freund oder Feind, Datenschutz, Privatsphäre, Rechercheergebnisse, mache ich meine Hausaufgaben mit KI, lauter so Zeugs. Dann geht es um Raspberry Pi, den Minicomputer. Wird immer wieder viel auch in Schulen eingesetzt, aber ja, oftmals auch bloß im Thema Robotik. Es bietet extrem viel, besonders für die Haushalte. Man kann sich einen Werbeblocker bauen, ziemlich einfach da damit, um das komplette Heimnetzwerk von irgendwelche Werbung zu filtern, bevor sie auf unser Smartphone kommt. Dann geht es um den digitalen Fußabdruck, also wo gibt es schon was von uns und wie kann man da ein bisschen davon aufräumen und natürlich eines meiner Lieblingsthemen, Podcast und Radio. Und das letzte Event ist Drohne fliegen. Das hat sich übrigens meine Tochter gewünscht. Die ganze Geschichte findet jetzt erstmal hier auf jeden Fall, deswegen auch die Domain Medienbildung-Ravensburg. Sie findet erstmal bei uns hier statt im Kreis in Ravensburg, besser gesagt in Horgenzell. Warum Horgenzell und nicht in Ravensburg? Ich habe gemerkt, die Städte haben immer relativ viel, zwar jetzt nicht Medienbildung, aber wir sind jetzt hier aufs Dorf gezogen und ich denke, hier bietet sich extrem viel an, das medienpädagogisch und erlebnispädagogisch zu begleiten. Also ihr versteht es, glaube ich, dass wir bei diesen ganzen Events draußen sind, also entweder über Dach, also wenn es jetzt irgendwie aus Kübeln hagelt, natürlich nicht. Natürlich können wir dann irgendwo reingehen. Aber im Wesentlichen geht es mir darum, dass wir bei dieser ganzen Geschichte draußen sind, ohne viel Technik, sondern eher so mit der Technik, die wir eh haben, nach vorne zu gehen. Was wir haben für die Leute, für Familien aus Horgenzell oder um Horgenzell, gibt es 20% Lokalrabatt, haben wir gesagt, weil ja, wir würden uns hier auch gerne erkenntlich zeigen für ganz viel Nettigkeit, die wir hier im Dorf erleben. Und was wir auch machen, ist Menschen, die Kinder haben mit irgendeiner Beeinträchtigung, die kriegen 50% Rabatt. Also wenn ihr aus Horgenzell seid und noch ein Kind mit irgendeiner Beeinträchtigung habt, kriegt ihr das ganze Event für 70%, mit 70% Rabatt. So muss man sagen. Ja, das ist im Wesentlichen das Konzept, wo wir uns erbaut haben. Das alles, wie gesagt, findet immer in den Schulferien statt. Man kann entweder ein Event einzeln buchen, kann sich was raussuchen, kann das dann vorplanen, kann sagen, hey cool, suchen wir es mal hier kurz eins raus und zeigen das mal. Zum Beispiel sagt sie, hey cool, ich will Musik selber machen und zwar am 30. Januar 2027 von 9 bis 15 Uhr wollte ich schon immer mal draußen sein. Da komme ich mal zum Marc. Oder wenn ihr sagt, ich will lieber Drohne fliegen mit Marc, dann kommt ihr einfach nächstes Jahr am 9. August auch zwischen 9 und 15 Uhr hierher und bucht einfach dieses Event. Diese Events sind lediglich jetzt an die baden-württembergischen Ferien angeglichen. Es ist jetzt mal ein Versuch. Diese ganzen Events, also alle Einzel-Events, haben natürlich ein eigenes Curriculum. Das haben wir uns alles jetzt auch erarbeitet die letzten Wochen. Super cool. Wir sind sehr stolz, diese Webseite jetzt online geschalten zu haben. Und das finde ich noch cooler, wir haben wirklich auch mal Flyer gedruckt dafür. Mit dem allem drauf, stehen jetzt keine fixen Termine drauf, aber im Wesentlichen hat uns auch KI geholfen, die Webseite nachher als Flyer-Design nachher irgendwie zu gestalten. War auch echt cool, den Prozess nochmal so zu erleben. Ja, wenn ihr da Lust drauf habt, mit euren Kindern da mitzumachen, es ist so vom Alter her, muss ich nochmal ganz kurz gucken, was ich da geschrieben habe. Also ich glaube von 8 bis, ich habe gar nichts geschrieben, oder? Also in der Schule sollten sie, glaube ich, schon sein. Also vorher ist es, glaube ich, schwierig. Also mit Kleinkindern wird es dann total schwierig. Also was so, mit denen braucht man keine Drohne fliegen oder auch kein Raspberry Pi programmieren oder irgendwas. Also ich würde es mal so sagen, so 6, 7, 8 Grundschule ist vollkommen cool. Da muss man gucken, wie fit sind die Kinder. Es ist kein Konzept der Panik, aber es ist ein Konzept, das habe ich jetzt so nicht so wirklich kommuniziert. Es ist es ist mit eingebaut, immer diese ganzen, also was ist Cybermobbing, was ist Fake News, diese ganze Gefahren, Schiene ist da natürlich mit eingebaut. Also es ist nicht nur, alles ist grün und blumig, sondern es geht natürlich auch darum, worauf müssen die Kinder und auch die Familien achten. Ich denke, es ist ein ziemlich cooles Programm. Pro Event 100 Euro für die ganze Familie. Ich finde, das kann man sich leisten, besonders wenn ich mir angucke, was sich für Familien manchmal so leisten, die immer wieder sagen, oh ja, Preisgeld. Da denke ich mir, ist es, glaube ich, ein faires Angebot. Das alles ist natürlich auch adaptierbar auf euren Kreis, auf wo auch immer, Einzel-Events. Guckt euch das mal an, medienbildung-ravensburg.de. 3 Wochen ging das jetzt. Von der Idee oder dem Impuls, komm, wir starten das jetzt wieder. Wir haben doch jetzt schon irgendwie fast 20 Jahre Medienpädagogik gemacht. Hin zu der Webseite, hin zu dem Flyerdruck, hin zu, ja, erste Interessenten, die sagen, hey, cool, ich spreche mir das nochmal mit Familien oder mit Freunden durch. Vielleicht machen wir da ja ein gemeinsames Wochenende bei euch am Bodensee. Also alles ist möglich. Wir sind ja auch nicht direkt am Bodensee, aber man könnte das ja verbinden. Sind ja eh immer Ferien. Ja, in diesem Sinne war jetzt, glaube ich, mal eine ganz andere Sendung. War auch gar nicht geskriptet. Ich habe komplett frei gesprochen. Freut mich. Ist ja auch mein eigenes Zeugs. Aha. Also, wenn ihr irgendwas braucht von uns, kommt gerne auf zendit.digital, zendit.digital, kein DE mehr dahinter. Dort gibt es Angebote von einem digitalen Büro, den Campus. Wir machen gerne eine Webseite mit euch. Oder ganz ehrlich, wenn ihr Einzelpersonen seid, selbstständig und ihr braucht sichere Infrastruktur, datenschutzkonform mit Videokonferenz und Messenger, ein 100er inklusive pro Monat, inklusive Webseite, das ist ein Spottpreis. Kriegt eine komplette Infrastruktur und könnt komplett online starten, mit allem drum und dran, mit Accounts, mit Büro, mit Pipapo und Zugang in unseren Campus, wo es wirklich High-End-Sachen gibt zum Lernen. Zieht es euch rein, ganz ehrlich, wenn ihr ein Team seid, 295 als ganzes Team, wenn ihr ein 3- oder 5-Personen-Team seid, das ist geschenkt, ganz ehrlich. Vergesst Microsoft Office, vergesst irgendwelche komischen Kurse. Guckt es euch mal an. Das war Zerhackt und Hochgefahren. Bis nächste Woche. Ciao.